Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Jan Fiebig, dem Chefanlagestrategen von Otto BHF. Wie schon im vorigen Jahr, kurz vor der Sommerpause. Und da gibt es bekanntlich immer vieles einzuordnen. Die Top-Themen in diesem Jahr, die Konzentration an den Aktienmärkten, die Unruhe bei den Technologiewerten und das Warten auf die Fed. Auch über die Politik sprechen wir gleich. Und als kleiner Hinweis, das Interview haben wir bereits vor den Turbulenzen an den Märkten aufgezeichnet. Jan, vielen herzlichen Dank, dass wir sprechen dürfen, wieder vor den Sommerferien, was ich wirklich cool finde, weil wir brauchen viel Orientierung. Vielen Dank, dass wir sprechen dürfen für Focus Money Talks. Ich freue mich, dass wir das große Ganze nochmal durchwühlen und gucken, wie es zum Sommer wird. Herzlich willkommen.
Prima, herzlichen Dank für die Einladung, Heike.
Jan, wir können über so viele Themen sprechen. Ich glaube, das Thema, was sich jetzt gerade so richtig aufdrängt, ist in den USA. In den vergangenen Wochen hatte sich das ja schon angedeutet, dass Joe Biden seine Bewerbung als Präsidentschaftskandidat zurückziehen wird. Das hat er jetzt getan. Die Karten sind nochmal neu gemischt. Was würdest du sagen?
Ich glaube, das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, das war ja geradezu dramatisch. Auf der einen Seite ein Anschlag auf den früheren Präsidenten und dann nach einem sehr erfolgreichen Parteitag der Republikaner, zumindest aus Sicht von Herrn Trump, dann der Rücktritt von Herrn Biden. Momentan ist es immer noch die Wahrscheinlichkeit so, dass es wahrscheinlicher ist, dass Herr Trump die nächste Wahl gewinnen wird. Jetzt stellt sich damit die Frage, was bedeutet das für die Märkte? Ich glaube, einige Sachen kann man sehr gut feststellen. Drei Effekte kann man, glaube ich, sehr gut ablesen. Der erste Effekt, den man sehen muss, ist, dass die Verschuldung sehr, sehr hoch ist. Und Herr Trump möchte gerne die Steuern senken. Das würde dazu führen, dass der Inflationsdruck in den USA vermutlich zunehmen und nicht abnehmen wird. Und das würde dazu führen, nach unserer Auffassung, dass die Zinsstrukturkurve vermutlich eher steiler werden wird, dass die langfristigen Zinsen länger hoch bleiben werden, als man das momentan erwartet. Das ist eine ganz große Problem, was man hat. Und die Verschuldung in den USA, die liegt momentan bei 120% zum Bruttoinlandsprodukt, je nachdem, wie man das berechnet. Also ein sehr, sehr großes
Problem. Genau, und ich würde sagen, das ist ja jetzt auch schon tatsächlich so angestiegen. Es ist nicht so, dass wir unter den Demokraten auf einem Sparkurs gefahren wären, oder?
Genau, das kann man seit Herrn Clinton, sind die Schulden dramatisch angestiegen. Die sind momentan auf einem Niveau, das hat man nicht mehr seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man das langfristig zurückverfolgt ist. Die Schulden sind enorm stark angestiegen auf einem Niveau, das bedrohlich ist. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, gleichzeitig sind natürlich auch die langfristigen Zinsen angestiegen, jetzt auf über 4%. Dieser Mix, auf der einen Seite eine hohe Verschuldung und das zweite Mal hohe Zinsen, das führt dazu, dass der Staat überlastet wird durch Zinszahlungen. Und diese Zinszahlungen, die werden rapide ansteigen in der Zukunft, einfach weil sich der Staat refinanzieren muss zu höheren Zinsen bei einer hohen Verschuldung. Und das ist das Problem. Das haben übrigens beide Präsidenten, je nachdem, wer gewinnen wird, das werden beide Präsidenten haben. Nur Herr Trump möchte gerne die Steuern senken und das würde natürlich zu einer noch größeren Inflationsrate letztendlich führen, wenn man das machen würde, und zu noch niedrigen Steuereinnahmen. Und das ist die wirkliche Gefahr und die Folge davon ist, dass die Zinsstrukturkurve sich wahrscheinlich versteilern würde.
Letztlich hatte ich gestern auch mit jemandem gesprochen, der mir sagte, die langfristigen Anleihen werden eigentlich fast gerade gar nicht gekauft. Man fokussiert nur auf die kurzfristigen, weil es für die langfristigen relativ ungünstig ist, eben. Du hattest gesagt, die hohe Verzinsung, die bezahlt wird, aber letztlich die große Unsicherheit, die da mitschwingt, ganz offensichtlich. Also ist das bereits ein Finanzierungsproblem? Deutet sich da so ein bisschen was an? Man sagt ja gerade, der amerikanische Anleihenmarkt ist der liquideste auf der ganzen Welt.
Ich glaube nicht, dass der amerikanische Staat ausfallen wird, aber der amerikanische Staat hat zwei Probleme. Auf der einen Seite sind die 10-jährigen Zinsen jetzt über 4% oder um genauer zu sein bei 4,2%. Das ist das eine Problem, was wir haben. Und auf der anderen Seite habe ich schon erwähnt, dass die Staatsverschuldung bei über 120% zum Bruttoinlandsprodukt liegt. Und das führt dazu, meines Erachtens, diese Kombination, dass einmal die Zinszahlungen des Staates zunehmen werden und zweitens wird das dazu führen, dass die langfristigen Zinsen länger hoch bleiben, als man erwartet hat und dass die Zinsstrukturkurve sich vermutlich versteilern wird. Weil was wir erwarten ist, dass die Zinsen am kurzen Ende fallen werden, weil die Federal Reserve hergehen wird und die kurzfristigen Zinsen senken wird für die nächsten 2 Jahre. Und damit wird sich die Zinsstrukturkurve versteilern.
Die EZB hat ja vorgelegt, sie hat im Juni letztlich die Zinsen jetzt erstmalig gesenkt. Was erwartest du für die Fed und wird die EZB im Herbst nachlegen?
Beide Zentralbanken sagen sehr, sehr klar, dass sie an den Daten orientieren werden. Und man stellt fest, dass die Inflation in beiden großen Währungsräumen zurückgeht. In der Eurozone momentan ist die Inflation gefallen auf 2,5%, in den USA auf 3%, wenn man den breiten Maß sich anguckt und nicht die Core-Inflationsrate. Die Folge davon, weil die Inflation zurückkommen, werden auch die Zinsen zurückkommen. Mit einer sehr, sehr großen Sicherheit oder mit einer großen Wahrscheinlichkeit zumindest werden wir eine Zinssenkung sehen am 18.09. Und dann haben wir noch 2 weitere Zinssenkungen, einmal im November und einmal im Dezember. Und da ist es auch möglich, dass wir noch einen zweiten Zinsschritt sehen werden bei der Federal Reserve. Bei den in Europa ist es relativ ähnlich. In Europa ist die Inflation stärker zurückgegangen als in den USA. Und deswegen hat die EZB früher die Zinsen gesenkt. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich ist, dass wir zumindest eine weitere Zinssenkung, vielleicht sogar noch 2 sehen werden. Die nächste vermutlich am 12.09., das ist die EZB-Sitzung. Da werden wir einer relativ großen Wahrscheinlichkeit die nächste Zinssenkung sehen.
Ist das denn schon ein Maß, das fundamental auf die Wirtschaft wirkt? Würdest du sagen, eine Zinssenkung reicht schon, um da etwas in Fluss zu bekommen oder brauchen wir mehr?
Da haben Ökonomen immer nette Konzepte und eines dieser Konzepte, da guckt man sich den neutralen Zinssatz an. Und dieser neutrale Zinssatz, um das sehr einfach zu erklären, der bedeutet, wenn man auf diesem Niveau ist, dann wächst die Volkswirtschaft normal und die Inflation schwankt so, es liegt so ungefähr bei 2%. Das ist das Konzept der neutralen Zinssatzes. Momentan sind die Zinsen in beiden großen Währungsräumen höher als dieser neutrale Zinssatz, den man schwer berechnen kann übrigens. Und das bedeutet, dass momentan, dass in beiden Währungsräumen die Zentralbanken weiter die Wirtschaft abbremsen. Und jetzt, wo die Inflation fällt, macht es einfach Sinn, irgendwann herzugehen und diese Abbremsen, dieses feste Treten auf das Gaspedal ein bisschen zu lockern. Ich glaube, das wird passieren.
Okay. Würdest du denn sagen, dass letztlich das für den Arbeitsmarkt in den USA, der lange so fest war, dass man eigentlich da gar nicht sich herangetraut hat? Zu Beginn des Jahres waren ja noch 7 Zinsschritte nach unten eingepreist. Davon ist nichts gekommen. Jetzt sprechen wir noch über 2. Es gibt auch welche, die sagen, wir werden im September möglicherweise nichts bekommen, sondern dann erst im November oder vielleicht eine ganz zum Schluss, zum Jahresende. Das ist aber nicht deine Einschätzung.
Wie gesagt, ich glaube, dass die nächste Zinssenkung wird am 18.09. durch die Federal Reserve erfolgen. Und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind ja momentan relativ gering. Wenn man sich die Arbeitslosenquote in den USA anguckt, dann stellt man fest, sie liegt immer noch bei 4,1%. Ist also enorm niedrig im langfristigen Vergleich. Das heißt, ja, die Federal Reserve, die bremst weiter. Aber die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind relativ gering und auch auf die Volkswirtschaft. Das sind auch keine großen Bremsspuren momentan zu sehen, denn wir erwarten momentan, dass die Volkswirtschaft in den USA so ungefähr dieses Jahr um 2%, vielleicht nächstes Jahr ein bisschen schwächer, wachsen wird. Also diese Bremsspuren, die erfolgen momentan noch nicht. Und deswegen muss man sehr klar sagen, dass die Federal Reserve einen sehr, sehr guten Job momentan macht, weil sie bringt erst die Inflation runter und dann geht sie sehr, sehr vorsichtig und nimmt die Zinsen sehr, sehr vorsichtig zurück. Sehr klug, was dazu führen wird, dass wir keine großen Effekte haben werden, vermutlich auf den Arbeitsmarkt und auf die Volkswirtschaft. Aber die Inflation, die wird langfristig zurückgeführt auf diese Marke von 2%.
Die Aktienmärkte feiern das ja letztlich seit ganz langer Zeit. Also zu Beginn des Jahres sind die Aktienmärkte angeschoben worden. Wir sind auch relativ nahe der Allzeithochs. Das muss man ja auch mal sehen. Selbst wenn es mal ein bisschen wackeliger wird, so stehen wir immer noch relativ hoch. Aber nichtsdestotrotz hat die erste Zinssenkung ein bisschen zum Umdenken geführt. Technologiewerte mussten dann zuletzt doch ein Stückchen abgeben. Man hat einiges wieder aufgeholt, aber Nvidia zwischenzeitlich 15%. Das ist eine Korrektur möglicherweise, es ist noch nicht der Crash. Aber ist das denn vielleicht eine Trendumkehr? Was würdest du sagen?
Was wir momentan erleben am amerikanischen Aktienmarkt, ist eine enorme Konzentration. Ich gebe dir mal die Zahlen, die wir hatten zum 30.06. Zum 30.06. ist der Index, der MSCI World, um ungefähr 12% gestiegen. Und 7,5% kam von 7 Aktien, von ganz, ganz wenigen Aktien. Das heißt, wir haben eine enorme Konzentration am Aktienmarkt. Und was diese großen Kursgewinne, die entstanden sind, sind bei wenigen Aktien entstanden. Und diese Aktien sind relativ teuer geworden. Du hast schon erwähnt, Nvidia zum Beispiel ist sehr teuer geworden, weil der gesamte Markt, der hofft momentan, dass es so einen Boom gibt, einen KI-Boom gibt. Und die Folge davon ist, dass diese Aktie sehr teuer geworden ist. Das Ganze ist natürlich sehr gut unterfüttert durch fundamentale Daten. Gucken wir uns mal Nvidia an. Nvidia ist sehr, sehr stark gestiegen. Dieses Jahr werden die Umsätze ungefähr um 100% steigen, auf vielleicht 60,9 Milliarden auf ungefähr 120 Milliarden. Das ist fast eine Verdopplung. Und diese Hoffnung hat dazu geführt, dass der Kurs viel, viel stärker gestiegen ist. Und was jetzt, glaube ich, passieren wird, ist, dass weil so viel Erwartung schon in den Kursen ist, dass das Rückschlagspotenzial bei solchen Aktien enorm hoch ist. Ja, und deswegen sind wir momentan bei solchen Aktien wie Nvidia eher vorsichtig. Aber natürlich sind wir weiter in den KI-Unternehmen weiterhin investiert.
Insbesondere genau, darüber sprechen
anderen
wir,
Halbleiterunternehmen.
Genau, darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber nochmal zurück zu diesen Magnificent Seven, die du erwähnst. Oder in Europa war auch eine Konzentration, da ist es nach wie vor die sogenannten Granolas. Aber mal zu den Tech-Werten, zu den US-Tech-Werten. Man hat denen ja schon ein bisschen die Korrektur zu Jahresbeginn vorhergesagt. Es deutete sich an. Und dann sind sie doch wieder komplett an allen anderen vorbeigezogen. Also es ist so ein bisschen in Wellen. Die Frage, ob das Ende eben dieser großen Technologiewerte, Ende im Sinne von, sie korrigieren mehr als der Gesamtmarkt, ob es das schon erreicht ist, ist ja trotzdem fraglich, oder nicht?
Ich glaube, das ist sehr fraglich und deswegen sollte man nicht hergehen und enorme Entscheidungen treffen. Ich glaube, es wäre jetzt sehr falsch, herzugehen und alle Technologiewerte durch die Bank zu reduzieren. Ich glaube, das wäre falsch. Einfach weil das Wachstum momentan, das fundamentale Wachstum, sehr, sehr stark in wenigen Werten stattfindet, die sehr, sehr hohe Umsatzsteigerung und Gewinnsteigerung wirklich erleben. Das ist keine Blase, was wir da momentan erleben. Aber die Unsicherheit in diesen und bei diesen Aktien, die nimmt zu. Einfach weil die Erwartungen jetzt schon im Preis enthalten sind. Und immer dann, wenn es größere fundamentale Änderungen gibt, dann reagieren diese Aktien viel, viel stärker als alle Aktien. Und du hast es schon angesprochen, diese Woche war es ja wirklich so, dass diese Aktien nochmal sehr stark korrigiert haben. Und das ist das Risiko, was man momentan hat. Und deswegen ist der Rat, nicht komplett aus diesen Werten auszusteigen, aber schon vorsichtiger zu werden, weil die Erwartungen halt sehr stark in diesen Unternehmen eingepreist sind.
Würdest du sagen, der Markt stellt sich etwas breiter auf? Ist das erkennbar? Ich habe es immer mal gehört und dann hat es doch jeder wieder zurückgezogen, sagte, nee, jetzt ist es doch wieder die Konzentration, es sind wieder die großen Tech-Werte, die an allen vorbeischwimmen und den Markt dann doch wieder zurücklassen.
Das sollte man hoffen, dass der Markt sich jetzt langsam verbreitert, aber wenn man sich die fundamentalen Daten gerade für dieses Quartal, die Unternehmen berichten ja gerade angucken, guckt, dann stellt man fest, dass im S&P 500 von sehr, sehr wenigen Unternehmen von diesen Technologiewerten weiterhin das Wachstum sehr stark abhängt. Ich gebe dir mal die Zahlen dazu. Momentan erwarten wir, dass die Gewinne in den USA um knapp 10% oder genauer um 9,7% wachsen werden. In diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Und 80% dieser Gewinne kommt halt von 10 Unternehmen. Das heißt, dass die anderen 490 Unternehmen im S&P einen relativ geringen Beitrag haben. Aus fundamentaler Sicht. Und das treibt momentan den Markt und führt dazu, dass die Gewinne weiterhin in sehr wenigen Unternehmen sind. Aber ich habe schon gesagt, momentan nimmt die Unsicherheit zu. Und in dieser Woche war es wirklich so, das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass Technologiewerte gefallen sind. Aber kleine Unternehmen, die zum Beispiel im Russell 2000 in den USA abgebildet werden, die sind gestiegen. Und das deutet darauf hin, dass die Anleger sich vielleicht vorbereiten, darauf, dass man auch wieder mal in Small Caps, in kleinere Unternehmen investiert. Nur momentan findet dort noch nicht das Wachstum statt.
Das mit den Small Caps, das haben ja viele schon geschrieben, also ich auch ungefähr 5-mal. Man solle sich günstig einkaufen, aber nichtsdestotrotz, man braucht auch ein bisschen Geduld dazu. Du hast es gerade selbst gesagt, das Wachstum ist noch nicht da. Das ist vielleicht eine Wette auf zukünftiges Wachstum und auf eine Bewertungsdivergenz, die wieder zusammengehen sollte. Warum sollte man tatsächlich Nebenwerte kaufen, wenn die fundamental nicht so stark sich präsentieren wie Magnificent Seven, also wie Nvidia oder aber die in der zweiten Reihe? Big Techs, die ja immer noch big sind.
Ich glaube, du solltest weiterhin über Small- und Mid-Cap-Unternehmen schreiben, denn das macht momentan viel Sinn. Einfach, weil die Bewertung momentan von diesen Unternehmen sehr, sehr niedrig ist im Vergleich zu den anderen Unternehmen. Und das kann man festhalten. Momentan ist es ist die Bewertung von diesen Unternehmen, von den Small- und Mid-Caps, die typischerweise mit einem Preisaufschlag auf lange Sicht gehandelt haben, die handeln momentan zu einem Abschlag zu dem Gesamtmarkt. Das ist ungewöhnlich, weil diese Small- und Mid-Caps typischerweise auf sehr, sehr lange Sicht unsicherer sind und gleichzeitig auch höhere Wachstumsraten in der Vergangenheit aufgewiesen haben, auf sehr, sehr lange Sicht. Und deswegen handeln die typischerweise zu einem Ausschlag zum Gesamtmarkt. Und momentan ist es sehr ungewöhnlich, dass sie halt mit einem Abschlag handeln. Und deswegen macht es einfach Sinn, sich wieder diese Werte stärker anzugucken und auch das Portfolio selber zu verbreitern momentan.
Es sind ja Nebenwerte nicht gleich Nebenwerte. Auch da gibt es ganz große Unterschiede. Und möglicherweise hängt das eben auch damit zusammen, dass wir nicht diese KI und Digitalisierung, sondern eben auch eine ganz komplett neue Weltordnung bekommen und vieles ist in Bewegung geraten. Vielleicht können die Kleinen gar nicht so sehr daran partizipieren, wie es Größere könnten. Ist das der Fall?
Das ist genau das, was in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Ein einziges Thema, das momentan den Markt wirklich sehr, sehr stark bewegt, ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz heißt ja nichts anderes, dass Computer aus Daten lernen, so wie Menschen aus Erfahrungen lernen. Und wenn man solche Modelle bildet, sogenannte neuronale Netze bildet, dann ist das sehr, sehr kostenintensiv. Und das ist fast nur möglich, wenn das große Unternehmen machen. Das zweite große Thema im Bereich der künstlichen Intelligenz sind Halbleiterunternehmen. Auch die sind enorm kapitalintensiv. Dafür so ein Werk bezahlt man viele Milliarden US-Dollar. Und das heißt, dass bei sehr großen Unternehmen momentan stattfindet. Und die Folge davon ist, weil halt diese Unternehmen stärker davon profitieren und weil man viel Kapital braucht, um solche neuen Modelle und auch die dafür notwendige Infrastruktur aufzubauen, profitieren Unternehmen wie eine Microsoft, wie eine Nvidia, wie eine TSMC oder andere Unternehmen momentan überproportional stark von diesem Wandel. Und kleinere Unternehmen, die profitieren davon noch nicht. Ich glaube, das wird sich aber umdrehen. Und der Grund dafür ist, jetzt so langsam fangen wir an und nutzen künstliche Intelligenz. Und irgendwann wird das dazu, nach meinem Ermessen dazu führen, dass auch kleine Unternehmen von den Modellen, die man dann implementiert, profitieren werden. Die werden einfach produktiver werden. Und das wird dann der Zeitpunkt sein, dass auch Small- und Mid-Caps wieder stärker am Gesamtmarkt partizipieren werden.
Das klingt ein bisschen so, als müsste ich jetzt 3 Jahre darauf warten, bis eben solche Modelle zu mehr Effizienz in Nebenwerten und kleineren Unternehmen führen. Ist es tatsächlich so?
Ich glaube, die Börse sieht so und ich glaube, es wird auch wirklich so passieren. Denn schau mal an, wenn du deinen eigenen Beruf anguckst, wie langsam diese Effizienzgewinne wirklich bei uns ankommen. Ja, wir werden jetzt bestimmte Modelle vielleicht von Microsoft einführen und dann wird langsam wird die Produktivität steigern. Das werden viele Unternehmen machen. Und diese Effizienzgewinne, die werden langsam vonstatten gehen. Momentan profitieren eher die Unternehmen, die die Infrastruktur bereitstellen und die Halbleiter fertigen. Unternehmen, ich habe schon angesprochen, wie Nvidia, deren Umsatz verdoppeln sich in diesem Jahr, einfach weil die Nachfrage nach deren Halbleitern so groß ist. Ja? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, der dann kommt, dass diese Modelle angewendet werden, der dauert lange. Und ich glaube, das bildet die Börse auch relativ vernünftig wieder, belohnt die, die momentan große Umsatz- und Gewinnsteigerungen haben und deren Cashflows momentan stark steigen, die werden überproportional stark belohnt, indem die Kurse steigen und das findet momentan statt.
Bedeutet das, dass das Comeback für Nebenwerte, von dem manche schon sprechen, tatsächlich sehr viel später kommt, als derzeit immer avisiert?
Es sind viele Punkte, die dazu führen könnten, dass Nebenwerte profitieren. Der eine Punkt ist sicherlich, Nebenwerte profitieren typischerweise davon, wenn sich die Volkswirtschaft erholt. Das heißt, eine Erholung der Volkswirtschaft ist eine Voraussetzung meines Erachtens dafür, dass man wieder stärker Nebenwerte kaufen sollte. Ich habe schon gesagt, momentan ist das Wachstum relativ müde, um es sehr klar zu sagen. In Europa sind wir vielleicht so an einem Tiefpunkt momentan angelangt, gerade in Deutschland, mit einem Wachstum so ungefähr um die Nulllinie herum. Und da kann man darauf wetten, dass über die nächsten Jahre so langsam das Wachstum wieder langsam anziehen würde. Der zweite Punkt, der für Nebenwerte spricht, ist, dass die Zinsen fallen werden. Ich glaube, dass die Zinsen langsamer fallen werden, als der Markt momentan erwartet. Und du hast es schon richtig angesprochen, der Markt hat 6 Zinssenkungen für dieses Jahr erwartet. Das wird nicht passieren. Wir gehen momentan davon aus, dass wir 2 Zinssenkungen dieses Jahr haben werden. Aber irgendwann werden die Zinsen fallen. Und wenn diese Zinsen fallen, dann hilft das typischerweise überproportional stark Small- und Mid-Caps. Und diese Punkte, die führen, glaube ich, dazu, dass man auf Small- und Mid-Caps, die momentan relativ preiswert oder billiger handeln als über langfristige Zyklen, dass man da wieder ein Augenmerk drauf setzen könnte, wenn man einen langfristigen Investmenthorizont hat. Das ist nichts, auf das man wetten sollte über die nächsten 1, 2, 3 Monate. Aber das sollte man überhaupt nicht tun, wenn man am Aktienmarkt ist, sondern das sollte man immer eine Perspektive haben für die nächsten 5 oder 10 Jahre, wenn man in Unternehmen investiert.
Jetzt ist das ja sicherlich, ich hatte vorher schon gesagt, Nebenwerte sind nicht gleich Nebenwerte und es gibt auch Sektoren, die stehen ein bisschen mehr unter Druck und andere eben nicht. Also ich denke jetzt mal, lass uns auf den Automobilsektor gucken. Da gibt es viele Kollateralschäden auf allen Seiten. Die haben eine riesige Hürde zu überwinden. Es gibt natürlich andere im Softwarebereich, die das eben nicht haben, weil sie einfach schneller und unkomplizierter sich da anpassen können. Würdest du denn sagen, dass es Bereiche gibt, auf die Anleger eher gucken sollten, weil sie eben flexibler sind und andere mit ihren Hürden dann lieber ein bisschen außen vor lassen?
Unbedingt. Ich glaube, dieses Selektieren, das macht gerade in der jetzigen Zeit sehr viel Sinn. Ich gebe dir mal Beispiele. Momentan sind wir überhaupt nicht investiert in Unternehmen der Papierindustrie, der Glasindustrie, der Metallindustrie. Wir haben auch eigentlich keine Holdings momentan in der Automobilbranche, weil die Punkte hast du angesprochen. Das sind Sektoren, die momentan unter verschiedenen Punkten aus verschiedenen Gründen sehr, sehr stark leiden. Ein Punkt davon sind die hohen Energiekosten, gerade in Deutschland, die dazu führen, dass diese Unternehmen, gerade Papier-, Glas- und Metallindustrie momentan, vor enormen Herausforderungen stehen. Auf der anderen Seite sieht man, dass ein technologischer Wandel feststeht und gerade im Bereich der Softwareunternehmen, die du schon genannt hast, da stellt man fest, dass sie momentan relativ stark wachsen. Es gibt auch viele Industriewerte, die momentan von dem Wandel momentan profitieren werden. Ein Unternehmen, was wir schon seit langer Zeit halten, ist zum Beispiel Schneider Electric. Die profitieren davon, dass wieder mehr Datenzentren gebaut werden. Gut, das ist ein größeres Unternehmen, aber das zeigt, dass die Selektion momentan enorm wichtig ist.
In Europa ist ja das Ringen nicht nur mit sich selbst, sondern eben auch als bisschen so in der Sandwich-Position zwischen den USA und China. Wir haben viele geopolitische Themen, die da mit reinspielen. Zuletzt manifestiert den Handelszöllen wieder im Bezug auf die Automobilwerte, aber eben auch auf andere Produkte. Ist das denn ein Riesenthema, worauf Anleger achten sollen, diese geopolitischen Themen, die tatsächlich Unternehmen beeinflussen, was sie definitiv und zweifelsohne tun?
Viele Anleger sagen, man soll nur auf Unternehmensdaten gucken, sollte politische Faktoren völlig ausblenden. Ich glaube das nicht. Wenn man sich heute dieses Jahr den Markt anguckt, zum Beispiel bis zum 30.06., dann stellt man fest, dass 2 Märkte aus politischen Faktoren enorm gelitten haben. Das eine ist Frankreich, offensichtlich aufgrund der Probleme, die man hatte mit der Regierung nach der Europawahl. Das war der eine Grund. Aber ein zweiter Markt hat auch sehr, sehr stark gelitten. Das war China. Und das zeigt, wenn man sich die Märkte anguckt, die USA sind sehr stark gewachsen aus Gründen des Wachstums, das ich schon aufgezeigt habe. Und diese politischen Faktoren haben zu einer Korrektur geführt. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, man sollte hauptsächlich auf Unternehmensdaten schauen, aber man sollte auch politische Faktoren nicht ausblenden. Und momentan gibt es eine ganze Reihe von Faktoren in Europa, unter denen gerade Europa leiden wird und verstärkt leiden wird, wenn Herr Trump diese Wahlen gewinnen würde.
Was würde auf Europa zukommen? Keiner weiß es ganz genau, aber ein paar Dinge hat er ja schon angekündigt.
Genau, ja, sogar sehr, sehr genau beschrieben, was er vorhat. Es gibt eine Agenda, die nennt man Project 2025. Da wird sehr, sehr gut beschrieben, was die Republikaner vorhaben, wenn sie die Wahlen gewinnen würden. Ich glaube, eine Sache kann man sehr, sehr klar feststellen. Die Amerikaner würden nicht hergehen und weiterhin die Hauptlasten oder eine Hauptlast übernehmen für den Krieg in der Ukraine. Die Folge davon wird sein, dass Deutschland und Europa weitaus mehr Geld ausgeben muss für die Verteidigung, als sie in der Vergangenheit gemacht hat. Wer wird darunter leiden? Die Amerikaner? Nein. Europa wird darunter leiden. Der zweite Punkt, den man, glaube ich, sehr gut festhalten kann, ist, Das gibt einen riesengroßen Energieunterschied in Europa zu den USA. Energie in Europa, gerade in Deutschland, ist ungefähr dreimal so teuer, je nachdem, welche Preisdaten man sich anguckt, wie in den USA. Wenn Herr Trump die Wahlen gewinnen wird, dann wird er mehr bohren, wird er aus dem Pariser Klimaabkommen vermutlich aussteigen. Das wird dazu führen, dass Energie relativ zu Europa in den USA billiger werden wird. Wer wird darunter verlieren? Sicherlich nicht die Amerikaner, sondern die Europäer. Und solche Faktoren kann man, glaube ich, sehr, sehr gut analysieren und feststellen, dass Europa unter dem Präsidenten Trump eher leiden wird als die USA selber.
Wäre es möglich, dass Trump, also wenn er denn tatsächlich an die Regierung käme, China noch mehr ins Visier nehmen würde als Europa und Europa dann vielleicht doch in der Position gewinnen könnte, weil irgendjemand muss ja den Welthandel dann entsprechend oder in die Lücke springen, die da vielleicht entstehen könnte?
Das glaube ich nicht, weil in diesem, ich habe schon angesprochen, in diesem Project 2025 steht drin, es gab früher einen Berater unter Herrn Trump, die heißt Peter Navarro, und der möchte gerne die Zölle gerade für China auf 60% anheben. Darunter würde China sehr, sehr stark leiden, aber Herr Navarro und die Anhänger von Trump sagen auch, dass gleichzeitig auch die Zölle auf europäische Güter deutlich steigen würden. Das kann man analysieren, was passieren würde, wenn man 10% Anstieg der Zölle hätte für europäische Güter, dann würde das uns knapp 1% Wachstum kosten. Das heißt, Europa würde sehr, sehr stark, gerade Deutschland würde sehr stark darunter leiden, wenn diese Politik, die Herr Trump umsetzen möchte, wirklich implementiert würde.
Was wäre das Mittel der Wahl, dagegen zu halten? Es ist ja unter Ökonomen letztlich die Ultima Ratio, Zölle anzuheben, aber müsste da einfach nicht dagegen gehalten werden dann?
Na, selbstverständlich würde dann Europa auch reagieren auf solche Zollerhöhungen. Und in den Prinzipien, hoffentlich unter Einhaltung der Welthandelsorganisation und der GATT-Bestimmung, aber sicherlich würde Europa dann auch darauf antworten, wer würde darunter stärker verlieren? Nun, die Volkswirtschaften, die offener sind. Und Europa, gerade Deutschland, ist eine enorm offene Volkswirtschaft und leidet weitaus stärker unter solchen Handelsbeschränkungen als zum Beispiel die USA, die eine viel geschlossenere Volkswirtschaft ist, mit einem viel größeren Binnenmarkt ist. Und deswegen würde Deutschland unter solcher, also einer verfehlten Politik, die übrigens alle Geld kostet und Wohlstand kostet, stärker verlieren als die USA.
Ende zahlt es der Verbraucher und die Inflation steigt wieder.
Genau, was Zölle sind nichts anderes als ein Vergleich, dass man sagen kann, der Konsument wird besteuert und letztendlich führt das dazu, dass die Produkte einfach teurer werden, auch in den USA. Und das wird dazu führen, diese Handelspolitik von Trump führt meines Erachtens dazu, dass die Inflation in den USA nicht abnehmen wird, sondern zunehmen wird. Das ist die Gefahr, die man momentan sehen muss.
Was wir in Europa sehen, du hattest es schon gesagt, in Frankreich ist eine Tendenz zu extrem rechten, aber auch extrem linken, aber vor allem extrem rechten Positionen, Parteien. Welches Risiko siehst du da, also nicht nur für Frankreich, sondern eben auch für Deutschland und für die anderen Länder? In Italien haben wir es ja auch gesehen.
Ich glaube, extreme Parteien, ob sie von ganz links kommen, aber gerade wenn sie von ganz rechts kommen, sind schlecht für das Wachstum. Das muss man sehr, sehr, sehr klar sagen. Einfach, weil das dazu führt, dass in bestimmten Regionen einfach weniger investiert wird. Wenn die AfD oder andere Parteien, rechte Parteien oder sehr rechte Parteien in bestimmten Landstrichen gewinnen würden, dann würden sich bestimmte Unternehmer zweimal überlegen, ob sie dort viel Geld investieren wollen für die Zukunft. Und das ist eine der Folgen, die man hat, wenn die Parteienlandschaft extrem nach rechts oder extrem nach links schwenkt. Und normalerweise ist es immer so, dass die kluge Ökonomie eher in der Mitte liegt, dass man nicht zu Extremen neigt. Und die zweite Problem ist, dass diese extremen Parteien nicht nur Wachstum beschädigen, sondern auch große Versprechungen machen. Und das führt wiederum dazu, dass die Schuldenlasten sehr, sehr stark steigen würden. Wenn die Politik umgesetzt würde in Frankreich, die in Frankreich momentan von extrem Linken vorgeschlagen würde, dann würde die Verschuldung weiter steigen. Und dann die Folge davon wäre, ist, dass der Zinsspread sich weiter ausdehnen würde zu deutschen Staatsanleihen, wo die Verschuldung ja immer noch sehr maßvoll ist, und der französischen Schuldtiteln, wo die Verschuldung momentan schon heute sehr, sehr hoch ist. Und deswegen macht es weitaus mehr Sinn, seine Stimme moderaten Parteien zu geben und nicht auf die linken und rechten Flügel auszuweichen, wenn man an Wachstum und Arbeitsmärkten interessiert ist.
Hierzulande, wo es noch relativ moderat ist, ich sage relativ, ich sehe schon die Bewegungen auch rechts und links am Rand, wo es relativ noch moderat ist und wo wir eine Schuldenbremse haben, die diesen Namen ganz offensichtlich noch verdient. Gibt es aber trotzdem diese Generationengerechtigkeitsfrage, wonach Viele sagen, was nutzt es, wenn nicht investiert wird und ich dann über kaputte Straßen, marode Brücken und in einem Land lebe, das nicht digitalisiert ist, dafür sehr viel Bürokratie. Was ist der goldene Mittelweg oder haben die denn recht mit ihrer Schuldenbremse und dafür nicht investieren?
Ich glaube, die Schuldenbremse grundsätzlich ist ein sehr, sehr, sehr kluges Instrument und dass dieses Instrument hat dazu geführt, dass wir ungefähr oder relativ nah an dieser 60%-Marke geblieben sind, die der Vertrag von Maastricht vorgesehen hat. Wir sind jetzt leicht drüber, aber nicht enorm viel drüber. Und die Defizitaufnahme in Deutschland ist typischerweise immer unter 3% oder sehr nah an 3% oder da deutlich darunter. So, die Folge davon ist, dass die Schuldenbremse gewirkt hat und dazu geführt hat, dass wir nicht das Problem haben, was man momentan in Frankreich hat, wo die Verschuldung explosionsartig seit dem Ende der 90er Jahren angestiegen ist. Und deswegen ist die Schuldenbremse ein sehr wirkungsvolles Instrument. Auf der anderen Seite muss man sich angucken, den Bundeshaushalt angucken. Und da stellt man fest, dass sehr, sehr viel Geld des Bundeshaushaltes für konsumtive Zwecke ausgegeben wird. Ja, der größte Anteil davon ist der Haushalt für Arbeit und Soziales. Und es wurde lange Zeit nicht vernünftig investiert. Und das sehen wir an unseren Brücken, das sehen wir uns an unseren Straßen, das sieht man an unseren Schulen momentan, die einfach nicht auf dem neuesten Stand sind. Und deswegen glaube ich, das sehen eigentlich alle Parteien in der Mitte momentan so, dass man stärker investieren muss und gleichzeitig diese Schuldenbremse einhalten muss. Und das bedeutet, dass der konsumtive Bereich, aber auch Subventionen zurückgefahren werden muss. Das ist sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, das wird passieren.
Also es gibt ja ein Wachstumsprogramm, das ist allerdings in einer Größenordnung, wo man sich jetzt nicht so vorstellen kann, dass es tatsächlich wachstumswirksam ist, also sich dann in großen Prozentzahlen ausdrückt, oder?
Ich glaube, das klügste Wachstumsprojekt, was man momentan hat, das kommt nicht von der Regierung, die halt die Beschränkung hat durch die Schuldenbremse. Die können momentan nicht große Wachstumsprojekte auflegen, außer sie würden das außerhalb des Bundeshaushalts machen und eine neue Ermächtigung im Grundgesetz schaffen würden, wie man das ja gerade fürs Militär gemacht hat. Aber das ist momentan relativ undenkbar, weil man dafür nicht die Mehrheiten hat. Nein, das größte Wachstumsprojekt kommt momentan von EZB. Die EZB wird irgendwie hergehen und die Zinsen senken. Und das ist eine direkte Folge der Schuldenbremse, denn die Schuldenbremse führt dazu, dass man halt diese hohe Verschuldung nicht hat und auch den Spielraum hat, irgendwann wieder Zinsen zu senken. Und ich glaube, das ist das, was zu Wachstum, zumindest zu einem moderaten Wachstum in den nächsten Monaten und Jahren führen wird.
Noch wird viel gejammert in Deutschland, aber ein bisschen höre ich bei dir raus, es hat auch eine gewisse Chance auf Veränderung, dass wir aus diesem Tal wieder rauskommen.
Ich glaube, das Gejammer, das ist immer falsch. Ja. Wir leben in einem wunderschönen Land. Ja, das Wachstum momentan ist hier zwar niedrig, aber insgesamt, wenn man sich die Infrastruktur anguckt, wenn man sich die Forschungslandschaft anguckt, wenn man sich anguckt, was wir für Institute haben, ob vom Max-Planck-Institut angefangen, über eine ganze Reihe von anderen Unternehmen. In Deutschland findet enorm viel Forschung statt, weiterhin sehr stark. Und deswegen sollte man diesen enorm negativen Blick, den man immer wieder hört, den sollte man nicht zu ernst nehmen. Und der zweite Faktor, das, was unser Wachstum treibt, sind ja nicht die Unternehmen, die an der Börse gelistet werden, sondern es sind hauptsächlich Unternehmen des Mittelstandes. Und diese Unternehmen, denen geht es momentan nicht immer gut, ja, weil sie unter einer hohen Bürokratie, hohen Kosten für Energie leiden. Aber insgesamt sind diese Unternehmen im globalen Wettbewerb oder viele Unternehmen sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Und deswegen sollte man vielleicht nicht zu negativ werden, wenn man den Blick auf Deutschland wagt.
Die Anleger sind es jedenfalls nicht. Sie sind immer noch relativ optimistisch, auch wenn es an der Börse ein bisschen wackelt. Du hattest schon den richtigen Hinweis gegeben eingangs und sagtest, man solle ein bisschen vorsichtig sein. Die hohe Konzentration ist natürlich auch ein Problem und es wird eben tatsächlich nicht immer so weitergehen. Wie sollten sich Anleger jetzt gerade aufstellen? Was passiert, wenn die Zinsen nochmal weiter gesenkt werden? Kommt dann sowas wie die Zuversicht nochmal zurück?
Also ich glaube, den besten Rat, den man privaten Anlegern geben kann, ist langfristig zu denken und sie nicht davon irre machen zu lassen, ob jetzt die Zinsen um 25 Basispunkte mehr oder weniger fallen, sondern einfach langfristig in Aktien zu investieren. Mit Aktien hat man auf lange Sicht über 10% Rendite erzielt seit 1969. Arithmetische Durchschnitte, die man hatte, mit einer relativ großen Volatilität. Und dieses Risiko, das nimmt ab, wenn man langfristig investiert. Deswegen ist der klügste Rat, den wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben können, langfristig in Aktien zu investieren. Der zweite gute Rat, den man geben kann, ist, dass man momentan nicht zu konzentriert auf wenige Werte setzt. Nicht nur darauf guckt, wie stark ist Nvidia gestiegen, wie stark ist eine Broadcom, eine TSMC und andere Werte gestiegen, sondern dass man das Portfolio verbreitert. Diversifikation ist eigentlich immer richtig. Und da diese Unternehmen, über die ich gerade angesprochen habe, relativ teuer geworden sind, macht es momentan Sinn, die nicht komplett aus dem Portfolio zu eliminieren, sondern stärker das Portfolio zu verbreitern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wer ein bisschen vorsichtiger werden möchte, der hat momentan auch wieder gute Chancen, auf der Anleihenseite Geld vorübergehend zu parken und dann ein Risikoniveau zu wählen, das man langfristig durchhalten kann.
Es gibt ja verschiedene Strategien. Du sprichst davon, sich langfristig zu positionieren, sich breit aufzustellen. Du hattest das über Sektoren gesagt. Ich gehe davon aus, auch geografisch ist es von Bedeutung, also nicht nur US-Werte oder auch nicht nur den Homebuys hier zu bespielen, sondern mehr und breiter sich aufzustellen. Bedeutet das auch, dass man Sektoren mit drin hat, die in der Transformation sind? Vorher hatten wir schon darüber gesprochen, Automobilwerte, vielleicht energieintensive Industrien, sowas. Nehme ich die ganz aus dem Portfolio raus oder sage ich, okay, einen ganz kleinen Teil nehme ich doch noch mit rein?
Na, unbedingt. Also man sollte immer, eine breite Diversifikation macht erstmal immer Sinn. Ja? Das Zweite ist, dass man sich auf bestimmte Sektoren, glaube ich, langfristig konzentrieren sollte, die einen hohen Return on Invested Capital, also einen hohen Gewinn auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Und das sind typischerweise Unternehmen momentan aus dem Technologiesektor. Und da findet man hervorragende Aktien eher in den USA als in Europa. Deswegen sollte man nicht super negativ werden, meines Erachtens auf die USA. Ein zweiter großer Bereich, den man sich angucken sollte, ist der gesamte Gesundheitsbereich. Da guckt man sich Unternehmen an, die von bestimmten Trends sehr stark momentan profitieren. Wir zum Beispiel sind seit ganz, ganz langer Zeit in Unternehmen wie Novo Nordisk investiert und anderen Unternehmen, die momentan von bestimmten Trends profitieren. Und ein anderer interessanter Wert ist momentan die Vertex. Und es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die man dort nennen könnte, die von Technologiewandeln im Gesundheitsbereich momentan profitieren. Das sind, glaube ich, zwei ganz, ganz wesentliche Eckpfeiler, die man im Portfolio haben sollte, wenn man nicht auf die nächsten 3 Wochen denkt, sondern über auf die nächsten 3 Jahre oder vielleicht sogar 10 Jahre sein Vermögen anlegt.
Wenn man nicht auf die nächsten 3 Wochen denkt, sondern vielleicht längerfristig, dann fällt es auch leichter, würde ich mal sagen, nicht immer zu denken, oh Gott, es ist das Allzeithoch, ich muss noch warten.
Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den man hat, dass man glaubt, dass die Renditen, wenn man an einem Allzeithoch ist, dass sie viel niedriger sind, als wenn man dort nicht ist. Und das stimmt einfach nicht, weil wenn man sich die Renditen anguckt und dann über die nächsten 5 oder 10 Jahre rechnet von einem Allzeithoch, dann ist die Rendite fast genauso hoch wie zu jedem anderen Zeitpunkt. Und das ist ein interessantes Phänomen, das man hat. Viel wichtiger ist, als auf solche Punkte zu achten, also auf solche technischen Punkte zu achten, ist einfach hinzunehmen und anzuerkennen, dass Aktien über lange Zeiträume relativ hohe Renditen, ich habe gesagt 10% über ganz, ganz lange Zeiträume im Jahresdurchschnitt bringen. Aber der zweite Punkt, der ist fast noch wichtiger. Das Risiko von Aktien, das sinkt mit der Haltedauer. Wenn ich nur über ein Jahr investiere, dann verliere ich in jedem 4. Jahr Geld. Das ist das, was passiert ist seit 1969. In jedem 4. Jahr verliert man Geld. Wenn man über 10 oder 15 Jahre anlegt, dann fällt dieses Verlustrisiko enorm. Über 10 Jahre ist das Verlustrisiko liegt noch bei 4%. Und über 15 Jahre gibt es keine einzige Periode, egal wann man gestartet hat, mit der man Geld über solche langen Zeiträume verloren hat. Und deswegen ist es richtig, langfristig in gute Qualitätsunternehmen zu investieren.
Betonung ist gute Qualitätsaktien, dass man tatsächlich eben nicht auf so Außenseiter setzt und denkt, bei denen bleibe ich jetzt mal 20 Jahre und irgendwann ist das Unternehmen insolvent.
Genau. Das ist einer der klügsten Aussagen, die über Aktien gemacht worden ist, kommt von Warren Buffett und er hat gesagt, dass die Regel Nummer 1 ist, kein Geld zu verlieren. Und die Regel Nummer 2 ist, die Regel Nummer 1 nicht zu vergessen. Das heißt, wenn man in Unternehmen investiert, dann sollte man in Qualitätsunternehmen investieren, also Unternehmen, die eine hohe Return on Invested Capital, eine hohe Eigenkapitalrenditen haben, sehr effizient arbeiten. Man sollte darauf achten, dass diese Unternehmen wachsen, aus sich heraus wachsen. Und diese beiden Punkte, die führen dazu, dass ein Unternehmen Werte schafft für den Anleger. Und solche Unternehmen, wenn sie da noch ein gutes Management haben, nicht zu hoch verschuldet sind und andere Faktoren gegeben sind, die hält man langfristig im Portfolio. Und das führt zu diesen enormen Wertsteigerungen, die man mit Aktien erzielt hat über die letzten 50, 60, 70 Jahre.
Genau, ist das eine Strategie, die ihr in den Portfolios auch umsetzt?
Das ist genau das, was wir machen. Wir versuchen, wir nennen das Qualitätsinvesting, aber letztendlich ist das nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Einfach zu fragen, wann schafft ein Unternehmen Werte für Aktionärinnen und Aktionäre? Und es gibt nur zwei Punkte, auf die man zentral achten muss. Einmal, ein Unternehmen schafft nur dann Werte für die Anleger und Anlegerinnen, wenn die Kapitalrenditen höher sind als die Kapitalkosten. Das ist einleuchtend, aus sich heraus einleuchtend. Und der zweite Punkt, dass ein Unternehmen Werte schafft für Anleger und Anlegerinnen ist, dass ein Unternehmen positives Wachstum aufweist. Wenn diese beiden Punkte gegeben sind, dann schafft ein Unternehmen langfristig ökonomische Werte. Und diese ökonomischen Werte, die treiben langfristig den Aktienkurs. Die erklären nicht, warum eine Aktie jetzt mal 2% steigt oder fällt, sondern das erklärt, diese Wertschöpfung erklärt, warum sich Aktien typischerweise über 7 Jahre verdoppeln im Wert. Und darauf sollte man achten.
Bedeutet aber auch, wenn ich tatsächlich in Einzeltitel investiert bin, dann muss ich die auch ein bisschen im Blick behalten. Zumindest muss ich das vielleicht ein-, zweimal im Jahr komplett auf den Prüfstand stellen und nochmal gucken, stimmt das überhaupt noch? Oder werden die jetzt gerade von künstlicher Intelligenz oder von irgendeinem anderen Thema disruptiert?
Genau. Wenn man in Einzelwerte investiert, dann sollte man hergehen und diese Unternehmen möglichst dann, wenn ein Unternehmen berichtet, typischerweise einmal im Quartal, sich anzugucken, ob die Punkte, die einen davon überzeugt haben, in dieses Unternehmen zu investieren, ob die noch halten. Und da guckt man halt sehr, sehr stark auf die Kapitaleffizienz. Ich glaube, was man immer machen sollte, ist, man sollte immer die Gewinne vergleichen mit dem operativen Cashflow, weil nur dann, wenn das Wachstum auch wirklich ehrlich erwirtschaftet wird, also die auch wirklich Geld in der Kasse übrig bleibt, Unternehmen Cashflows erwirtschaftet, das sind die zentralen Punkte, auf die man achten sollte. Und deswegen, das ist das, was jetzt ansteht im zweiten Quartal, dass wir uns sehr, sehr genau angucken, ob all die Unternehmen, die wir momentan für unsere Kunden und Kundinnen halten, ob die weiterhin so hohe und stabile Cashflows generieren. Das ist der Punkt.
Jetzt haben ja viele nicht nur Aktien im Portfolio, sondern tatsächlich auch Anleihen, Gold, manche Bitcoin. Was würdest du sagen, oder auch Rohstoffe, was gehört in ein Portfolio mit rein? Was sollte ich beimischen? Was ist so ein bisschen das Add-on?
Wenn man einen Anlagehorizont hat von 10 Jahren und länger, dann macht es sehr, sehr, sehr viel Sinn, einen sehr hohen Anteil von Aktien zu halten. Je nachdem von dem Risiko, das man bereit ist einzugehen. Aktien, die schwanken mit einer Volatilität, mit einer Schwankungs-, mit einer mittleren Schwankungsbreite von 17% pro Jahr. Das heißt, wenn man über so einen langfristigen Investmenthorizont hat, dann kann man auch, und sehr, sehr jung ist, dann kann man auch 100% seines Vermögens rein in Aktien anzulegen. Wenn man kürzere Zeiträume hat, dann sollte man, vielleicht wenn man älter ist, dann sollte man diese Quote der Aktien reduzieren. Das Zweite, was man dann im Portfolio weiter hinzufügen würde, sind sichere Anleihen. Zu diesen sicheren Anleihen gehören momentan meines Erachtens sehr, sehr stark Anleihen aus dem Unternehmensanleihen. Und zwar solche Unternehmensanleihen, die nicht eine hohe Verschuldung haben. Man spricht oftmals von High-Yield-Anleihen. Solche Sachen würde ich eher momentan nicht im Portfolio beifügen, weil die Rentabilität von Aktien ist momentan, glaube ich, viel, viel höher. Und die Spreads in diesem Bereich, also die Renditeausschläge, die man in dem Bereich bekommt, sind momentan relativ gering. Deswegen großen Anteil Aktien und dann, je nachdem, wie risikoavers man ist, einen großen Anteil von Unternehmensanleihen. Und der dritte Baustein, den man in einem Portfolio haben sollte, ist Gold. Wenn man sich sehr, sehr langfristig die Entwicklung an den Aktienmärkten anguckt, dann stellt man fest, dass eine Beimischung von ungefähr 10%, ich glaube 9,6% ist die Quote, zwar die optimale Goldquote, die man haben sollte, wenn man nur Aktien hat. Wenn man 50% Aktien hat, dann vielleicht so ungefähr 5% Gold in einem Portfolio beizumischen. Das macht Sinn. Ich glaube, wir sorgen dafür, dass Anleger von einer Wertschöpfung profitieren. Ich glaube, Bitcoin gehört nicht dazu. Es ist nicht eine Anlageklasse, in die man investieren sollte, wenn man sehr, sehr langfristig investiert und sich erhofft, dass Unternehmen oder irgendwelche Institutionen Werte schaffen für Anleger. Ich glaube, Bitcoin ist was, das macht Sinn, wenn man kurzfristig spekulieren möchte, wenn man daran Interesse hat, dann kann man das sicherlich machen. Aber ich glaube nicht, dass Bitcoin oder andere Kryptowährungen Mittel sind, um sehr, sehr langfristig Vermögen aufzubauen über die nächsten 10, 20, 30 Jahre.
Eigentlich frage ich immer ganz gerne nach dem einen Tipp irgendwie für Anleger, aber du hattest jetzt schon ungefähr 10 Tipps für Anleger genannt, also frage ich das nicht. Ich frage mal für einen Tipp für mich. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre, die nächsten Wochen ins Depot immer reingucken, gegebenenfalls ändern oder einfach sagen, nee, Schwamm drüber, passt schon.
Ich würde dir wünschen, dass du einen wunderschönen Urlaub verbringst und nicht so oft in dein Depot guckst, sondern einfach verstehst, dass man kurzfristig den Wert von Finanzanlagen nicht voraussehen kann. Das kann man nicht über die nächste Woche, man kann es auch nicht über die nächsten 3 Wochen. Aber man kann sehr, sehr wohl sagen, dass Aktien auf 10 Jahre und auf längere Perioden enorm steigen. Deswegen fein den Urlaub und freu dich darüber, dass du langfristig von Aktien profitierst, denn das passiert seit 1969 eigentlich mit einer relativ großen Gleichförmigkeit.
Das klingt cool. Genau. Also cool bleiben und auf jeden Fall in Zukunftsthemen investieren. Ich habe künstliche Intelligenz rausgehört, natürlich Digitalisierung und auf jeden Fall den Gesundheitsmarkt nicht aus den Augen verlieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Credo heute gewesen, oder?
Ich glaube, so kann man das sehr gut zusammenfassen.
In aller Kürze. Jan, vielen herzlichen Dank, dass wir sprechen durften. Über Politik, über die EZB, über die Geldpolitik, über die Anlage, über die Versäumnisse von Deutschland und den Rechtsruck nach Frankreich. Ich glaube, es war ganz vieles dabei. Man könnte jetzt noch mal ein paar Dinge beifügen, aber das machen wir dann das nächste Mal.
Prima. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub.
Für mich als langfristig orientierte Anlegerin dürfte so eine Sommerpause also kein Problem sein. Aber ich kenne mich. Ich werde doch ab und an ins Portfolio gucken. Sicher ist sicher. Und das Allerschönste, während ihr jetzt den Podcast hört, bin ich hoffentlich an der schönen französischen Atlantikküste schon abgetaucht. Damit gehen wir bei Focus Money Talks ganz kurz in die Sommerpause. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ebenfalls einen schönen Restsommer.